Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Sie ist seit dem 1. Juni Aufsichtsrätin von Freenet. Das ist eine Telekommunikations-AG in Deutschland. Mittlere Größe ungefähr an der Börse. Also wir haben knapp 4.500 Mitarbeiter. Und wenn man auf den Umsatz schaut, dann liegen die bei etwa 3 Milliarden Euro. Das ist vielleicht noch nicht so besonders, aber besonders ist, dass Frenzy die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland eines börsennotierten Unternehmens ist. Frenzy, wer hat dir abgeraten, diesen Job zu machen oder
niemand
anzunehmen?
Niemand.
Gab es keinen Freundeskreis, der gesagt hat, lass mal?
Nein. Also ich habe, als ich den Anruf bekommen habe, auch nur eine Person gefragt. Das ist Christoph, mein Mitgründer bei TLGG. Und der sagte, sofort machen.
Weil?
Weil das eine Riesenmöglichkeit ist, eine Riesenchance. Und wir reden immer davon, Frauenquote und die Frauen müssen in solche Positionen kommen. Da werde ich gefragt, da kann man nicht Nein sagen.
Das heißt, das war für dich auch ein relativ schneller Entscheidungsprozess. Das war nichts von, also du schläfst mal eine Nacht drüber, weil man das heutzutage so sagt, aber eigentlich war es relativ fix für dich entschieden.
Nein, also relativ fix. Ich habe ungefähr 2 Stunden drüber nachgedacht. Das ist für mich schon relativ lang. Also deswegen,
du bist so eine schnelle Entscheiderin.
Ich bin aus dem Bauch und immer schnell und sehr schnell entscheide. Drin, ja.
Dann gucken wir mal, wie der Job jetzt ist und was dich dahin gebracht hat, wo du heute bist. Frenzy Kühne, jüngste Aufsichtsrätin des börsennotierten Unternehmens in Deutschland und selbst Unternehmerin und Chefin.
Richtig.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Frenzy Kühne ist zu Gast. Frenzy, du darfst dir am Anfang bei uns was wünschen oder was aussuchen vielmehr. Hier steht, hallo. Hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Frenzy Kühne. Erstens, eine Woche ohne dieses Internets.
Dazu soll ich jetzt was sagen?
Das wäre eine Möglichkeit.
Nein.
Wie nein?
Nee, das, nee.
Weil?
Also im Urlaub mache ich es schon reduziert, so Internetkonsum.
Reduziertes Datenvolumen, ne? Rufst du vorher deinen Anbieter an und sagst so.
Nee, reduziert E-Mail-Konsum und so weiter, aber so ganz ohne Internet auf gar keinen Fall.
Was heißt denn reduziert bei dir?
Na, dann gucke ich halt, weiß ich nicht, alle 3 Stunden nur meine E-Mails an.
Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, oder?
Nein. Also, nein.
Was würde dir schwer daran fallen, 24 oder 48 Stunden so als Selbstexperiment drauf zu verzichten?
Ich sehe keinen Sinn darin.
Persönliches Wachstum, Komfortzone verlassen.
Komfortzone verlassen mache ich oft genug, aber nicht in diesem Bereich. Also das ist für mich nicht was mich irgendwie reizt, das machen zu müssen.
Hast du das Gefühl, du musst up-to-date sein, weil es dein eigener Job benötigt? Oder ist das was, wo du sagst, nein, mir tut das eigentlich gut, ich bin gerne?
Genau, mich interessiert es, was so in den sozialen Kanälen stattfindet. Mich interessiert, welche E-Mails kommen. Also ich muss es einfach angucken, weil ich es spannend finde.
Kein Überforderungsgefühl irgendwann mal? Also weil E-Mails-Accounts und Instagram, Twitter, Facebook, vielleicht die eigene, die der Firma und so weiter und so fort, alles handeln zu müssen?
Nee. Weil ich das, also ich habe da ein gutes Gefühl für, wann reicht's und wann kann es weitergehen.
Dann habe ich Sorge bei Nummer 2, ja, zweite Möglichkeit. Okay. Da steht Sabbatical mit Weltreise.
Nee, das ist was anderes. Also das würde ich machen.
Wenn du ein Handy mitnehmen kannst für.
Klar, ja, natürlich, ja.
Wo willst du hingehen?
Ich würde zuerst nach Südamerika, weil da war ich noch nie.
Heißt für dich Argentinien, Brasilien, Chile?
Ganz genau, okay. Genau. Also alle Länder, unbedingt Panama. Und dann Australien, Neuseeland wahrscheinlich, weil alle davon so schwärmen und ich mir denke, irgendwas muss da dran sein.
War das ich auch noch nicht.
Nein. Also was? Asien kenne ich ziemlich gut, Amerika kenne ich gut, Europa wie meine Westentasche. Deswegen so die beiden Sachen.
Was mit Afrika?
Afrika würde Nummer 3 sein auf der Weltreise.
Also nach Südamerika, Australien, Neuseeland, also Ozeanien. Genau. Wie würdest du reisen?
Mit Flugzeug.
Ja, ich meinte jetzt vor Ort. Also bist du dann diejenige, keine Ahnung, Neuseeland-Bulli nehmen und hin und her reisen?
Klar, klar. Also
du könntest ja auch einen Kajak fahren oder so.
Nee, ich würde da alle Transportmittel nehmen, die mir zur Verfügung stehen und zur Not auch trampen auf dem Back von irgendeinem Pickup.
Dritte Möglichkeit, Job-Batical. Also ein Jahr lang woanders arbeiten in einem Unternehmen deiner Wahl.
Mega spannend. Würde ich
Freenet gilt nicht.
Ja, ja, aber also ist ja auch ein Grund, warum ich das mit der Freenet so spannend finde, weil ich das unheimlich interessant finde, in den Konzern reinzugucken. Ich habe noch nie im Konzern gearbeitet, immer so in der Agenturwelt und deswegen würde ich das mega spannend finden.
Gibt es tatsächlich einen Konzern, wo du sagen würdest, der ist es, der würde dich wirklich reizen?
Oh, habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht. Also ich bin ziemlich nah an der Lufthansa dran. Ich glaube, ich würde gerne mal bei der Lufthansa arbeiten.
So ein Kunde von euch.
Genau, ist ein Kunde von uns. Und da würde ich gerne mal gucken, wie das so aus der anderen Brille aussieht.
Weil der Perspektivwechsel wichtig ist oder auch, weil dich die Branche interessiert?
Beides. Okay. Also ich finde so Transportunternehmen ganz spannend und eben so, das ist ein klassischer alter Konzern mit den alten Strukturen und das mal aus dieser Brille zu sehen, finde ich sehr, sehr spannend.
Wenn du dich entscheiden müsstest, das erste vermutlich fällt flach, also Woche ohne Internet, Sabbatical mit Weltreise oder das Jobbatical, wofür würdest du dich entscheiden?
Ich würde zuerst das Jobbatical machen und danach die Weltreise.
Wie lange Weltreise?
3 Monate. 4. 4. Ja, ich wage mal was. 4 Monate.
Ich traue mich auch was. Ich muss verkloppt sein. Ich tue noch einen Monat obendrauf hier. Bei uns gibt es 4 Monate für einen Preis von 3.
Ja.
Du bist gerade seit 1. Juni gewählt worden bei Freenet. Gab es schon die erste Aufsichtsratssitzung, bei der du teilgenommen hast?
Leider nicht. Also es gab am 1. Juni die erste Hauptversammlung, an der ich teilgenommen habe. Es war auch die erste Hauptversammlung in meinem Leben, die ich besucht habe. Und die erste Aufsichtsratssitzung ist im September.
Wie war die Hauptversammlung?
Oh Gott, das war mega aufregend. Also ich bin nicht diejenige, die so vor Leuten präsentieren kann und sich gerne in den Mittelpunkt stellt. Und dann stand ich da und musste mich vor 600 Leuten in den Mittelpunkt stellen und mich vorstellen. Und das war meine persönliche sehr große Herausforderung. Aber ansonsten war das so, das alles zu sehen, wie läuft so eine Hauptversammlung ab, wie ist das so im Backend, was sind da so für Leute, 50 Leute, die einzig und allein die Fragen von den Aktionären dann recherchieren, das ist schon total toll, so einen Aufbau zu sehen.
Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Naja, also das Einzige, was ich machen musste, ist ja, mich vorzustellen und da kann ich gar keine große Vorbereitung machen, weil ich kenne mich ja und also deswegen war da nichts groß mit Vorbereitung.
Du musstest keine Fragen beantworten, das sind dir denn nicht.
Nein.
Wie lange war der Slot, in dem du dich vorgestellt hast?
Das waren so 6-7 Minuten.
Okay, und da hast du wirklich was zur Person, zum Werdegang, also sozusagen, warum du qualifiziert bist, diesen Job zu machen.
Genau, also auch so, welche Bereiche beschäftigen mich so im Bereich Digitalisierung, weil das ist ja der Grund, warum ich da bin. Und habe halt so ein paar Sachen angesprochen, wo der Trend hingehen kann.
In der Geschichte von Freenet werden neu zu wählende Aufsichtsräte häufig abgelehnt? Oder wusstest du eigentlich sowas wie, hey, wenn ich das einigermaßen safe über die Bühne kriege, kann ich davon ausgehen, dass ich eben auch gewählt werde?
Also wie gesagt, so dieses Ganze, wie läuft das im Vorfeld ab, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt.
Ich meine sozusagen, musstest du Angst davor haben, dass das Abstimmungsergebnis nicht reicht?
Nee, weil es gab vorher eine Briefwahl, das war dann schon relativ eindeutig.
Okay.
Aber ich hatte natürlich noch eine persönliche Angst, weil wenn alle im Raum gegen mich gestimmt hätten, dann...
Sieht es auch nicht gut aus.
Genau, ja. Aber dann letztendlich bin ich mit dem besten Wahlergebnis da rausgegangen und war da schon mega stolz.
Wo warst du?
99,98%, also 2 Leute im Raum haben gegen mich gestimmt.
Wer war das?
Also ich gehe davon aus, die haben sich einfach verdrückt.
Oder es könnten Helmut Thoma und Sabine, ach nee, die sind keine Aktionäre, ne? Sabine Christiansen wollte ich jetzt sagen.
Nee, die ist ja im Nominierungsausschuss. Also mit Sabine Christiansen hatte ich das erste Bewerbungsgespräch
Ehrlich?
In meinem Leben. Und
die
kam dann zu uns ins Büro zusammen mit Marc Tüngler. Und
auch Aufsichtsrat.
Genau, Mitglied, ne? auch jemand aus dem Aufsichtsrat. Die beiden sind der Nominierungsausschuss. Und dann musste ich mich denen vorstellen. Und das war auch eine komplett neue Situation für mich, weil ich noch nie ein Bewerbungsgespräch hatte. Und habe dann dort dann scheinbar überzeugt mit den Sachen,
was
die ich
wollten
so
die von dir wissen? Frau Kühne, sagen Sie mal, was sind so Ihre Schwächen?
Nein, überhaupt nicht. Also der Teil über mich war auch relativ kurz, was ich ja sehr schade finde, weil ich rede schon darüber sehr gern, über so einen Werdegang und so. Aber es ging dann natürlich um digitale Trends, Digitalisierung. Was macht TLGG? Welche Projekte haben wir? Welche Kunden? Wo geht die Reise hin? Und was kann ich eben auch bei der Freenet mit einbringen?
Du bist Geschäftsführerin von Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr, TLGG.
Richtig.
Wie sind die deshalb, wahrscheinlich sind die deshalb auch auf dich gekommen?
Natürlich, klar. Also Gründerin, weiblich, sie müssen eine Frauenquote erfüllen. Deswegen war das schon mal ausgeschlossen, dass
deine
die Stelle
Partner
genau.
zum Beispiel angesprochen werden.
Absolut, genau.
Ja.
Und es gibt natürlich unheimlich viele Frauen in Deutschland, die auch Gründerinnen sind und sich auch mit digital beschäftigen. Und da gab es auch eine längere Liste von Leuten, die angesprochen worden sind.
Weißt du, warum du oder wie du überzeugt hast tatsächlich?
Mm.
So, manchmal hat man so eine Ahnung, dass man weiß, in dem Moment im Gespräch habe ich gemerkt, nicht jetzt habe ich sie in der Tasche, das wäre vielleicht zu arrogant, aber jetzt haben wir eine gute Chemie, das kann ich mir vorstellen, dass das klappt.
Klar, also wenn ich so anfange, über Projekte zu reden in so einem Umfeld und was wir da für unsere Kunden machen, ist es natürlich auch relevant für die Freenet und das zeigt mein Wissen, was ich in diesem Bereich habe und meine langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Und davon werden die schon begeistert gewesen sein.
Was musstest du danach noch machen? Bis es dann, also haben die dich dann nach, am Ende des Gesprächs sofort angesprochen und gesagt, Frau Kühne,
nein,
wir setzen
nein.
Sie aufs der, das habe ich vermutet.
Da war noch eine lange Wartezeit und die haben sich ja auch noch andere Kandidatinnen angeguckt. Und dann gab es das Kennenlernen mit dem restlichen Aufsichtsrat in Hamburg. Im März war das und dann danach hat der Aufsichtsrat beschlossen, okay, die Frau Kühne können wir uns vorstellen und dann gab es eben die Aktionärsversammlung.
Was reizt dich daran, im Aufsichtsrat von Freenet zu sitzen?
Das ist so ein bisschen darauf zu beziehen, was ich vorher schon zum Jobbettike, heißt das so?
Wir haben das so
okay.
genannt.
Okay.
Man muss auch mal Trends setzen, weißt du?
Jobbettike gesagt.
Mit Obenstimme wegen Amerika jetzt. Jobbettike.
Genau. Ja. Gut, also was ich darüber gesagt habe, dass ich es unheimlich spannend finde, an so einen Konzern näher ranzukommen. Durch diese Aufsichtsratsposition habe ich natürlich immer eine gewisse Distanz dazu. Also so diese Distanz zwischen operativ arbeiten, so wie ich es bei meinem Unternehmen mache, und jetzt eben im Aufsichtsrat von der Freenet zu sitzen, ist ein großer Unterschied. Aber es ist schon mal ein Einblick darin kriegen, wie so ein Konzern funktioniert, so Strukturen. Und außerdem finde ich so die Freenet sehr spannend. So den Bereich Telekommunikation ist ein unheimlich aufstrebender Markt. Da gibt es viele Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung. Also ist das ein Unternehmen, was ich durchaus spannend finde.
Kriegst du das in den Alltag gut reingepackt? Weil wenn ich Aufsichtsrat richtig im Kopf habe, sind es ja, sagen wir mal, Kontrollaufgaben, die man mehr wahrnimmt. Ne? Also ihr bestellt einen Vorstand. Wahrscheinlich gibt es sowas wie Jahresgespräche mit dem Vorstand und so weiter und so fort. Also passt das so vom Zeitaufwand her noch in deine sonstige Tätigkeit? Muss ja irgendwie.
Ja, also es gibt 4 Aufsichtsratssitzungen im Jahr, eine Hauptversammlung. Das sind 5 Termine. Das sind auch so die Haupttermine. Aber ich glaube, ich verstehe diese Arbeit von der Aufsichtsrätin ein bisschen anders. Also die Frage, die ich mir stelle, wie kann ich Entscheidungen treffen, um dem Unternehmen wirklich weiterzuhelfen? Und wie komme ich da näher ran, ohne eben operativ drin zu sein, aber trotzdem so einen Wissensstand zu haben, womit beschäftigen die sich jetzt?
Also strategisches Denken auch nochmal ein
absolut,
bisschen mehr.
Absolut, klar, eben. Und wenn ich den Vorstand berate, dann muss ich natürlich auch wissen, was passiert denn da so? Und deswegen gibt es bei mir da, denke ich, in Zukunft ein paar mehr Termine. Also war jetzt letzte Woche schon im Logistikcenter der Freenet, um mal zu verstehen, wie das alles dort so funktioniert. Dann werde ich jetzt mit den Direct Reports vom Vorstand mal zusammensitzen und sehen, womit beschäftigen die Einzelnen sich, die einzelnen Abteilungen und die einzelnen Firmen und so dort eben näher rankommen. Also das ist ein bisschen mehr Arbeit als das, was...
Als die Einzeltermine.
Genau.
Ich habe mir die Marken nochmal angeguckt, weil ich die auch nicht präsent hatte, ehrlich gesagt, von Freenet. Wenn man sich die Marken anguckt, dann versteht man das Unternehmen schon mal ein bisschen mehr. Da ist sowas wie Klarmobil mit dabei, da ist Gravis zum Beispiel mit dabei. Mhm. Bedeutet das für dich auch, diese Sachen sich mal stärker anzugucken? Also jetzt nicht nur im Internet, meine ich.
Firmen? Oder?
Ja, die Firmen, klar. Und die Marken.
Ja, natürlich.
Auch, ja, also das muss mit dann dazugehören, um
natürlich.
Es besser zu verstehen.
Absolut. Was machen diese Firmen? Womit beschäftigen die sich? Wo brauchen die Beratung? Klar. Mhm.
Wie sehr ist für dich das ein Argument zu sagen, es ist auch für euch mit eurer Agentur Connections?
Nee, also da ist keine Durchmischung. Das funktioniert auch rein rechtlich nicht. Also,
ja, rein rechtlich nicht, aber vieles ist ja über persönliche Kontakte, die man entwickelt und dann entsteht was.
Ja, aber das, also ganz ehrlich, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht, wie das mit TLGG zusammenhängt. Also ich mache da für mich eine sehr, sehr klare Trennung. Da ist auf der einen Seite die TLGG und auf der anderen Seite meine Funktion im Aufsichtsrat der Freenet.
Ich frage das deshalb, weil man ja lange Zeit diesen Konzern auch vorgeworfen hat, zu sagen, hier Deutschland AG, ne? Also der irgendwo Vorstand ist woanders Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Und das ergibt in der Summe ein Netzwerk, was eben auch nicht durchdringbar ist, beziehungsweise auf kurzen Dienstweg so gut abgesprochen, dass man es nicht vernünftig kontrollieren kann. Und dann bist du ja schon jemand, der jetzt, sagen wir mal, erstmal von außen und in einer anderen Welt kommt, um diese Rolle für dich da auch zu verstehen. Daher war so ein bisschen die Frage.
Ja.
Das heißt, da versuchst du einfach mit deinem Selbstverständnis an den Job ranzugehen.
Absolut, klar. Also mit einem gesunden Menschenverstand und nicht strategisch, politisch, welche Kontakte kann ich da machen und wie nützen die in der Zukunft? Also das liegt mir fern.
Gibt es für dich etwas, was du deinem 20-jährigen Ich, wenn du das heute kontaktieren könntest, einen Tipp mitgeben wolltest?
Mach genauso, wie du denkst.
Ernsthaft?
Aber mach. Na, total. Also wirklich, ja, ganz ernsthaft. Weil ich gucke nicht zurück und denke mir, ach, wäre ich an dem Zeitpunkt doch mal dort gewesen oder hätte ich da einen anderen Weg einschlagen müssen. Also für mich persönlich, ich glaube, ich habe bisher in meinem Leben alles richtig gemacht.
Das meinst du ernst,
das
ne?
Das meine ich komplett ernst, ja.
Was wolltest du ursprünglich werden?
So als ganz kleines Kind Innenarchitektin oder Designerin Und dann im späteren, ernsteren Leben, als es dann darum ging, welches Studium will ich einschlagen, habe ich mich dann für Jura entschieden, weil ich dachte, so ist der Karriereweg als Kriminalbeamtin irgendwann mal
das
zu arbeiten.
Das war das Ziel.
Genau, das war das Ziel beim BKA, so wie es im Tatort dargestellt wird, eben als Kommissarin zu arbeiten. Das wollte ich machen.
Und was ist dann passiert?
Und dann ist was Komisches passiert, weil dann, ich habe neben dem Studium immer im Eventbereich gearbeitet und so Messebetreuung gemacht und bei dem Caterer so Formel 1 Betreuung im Servicebereich und habe dann so dort die Welt gesehen, habe auch erfahren, wie es ist, dann so Teams zu führen in diesem Servicebereich. Und habe gemerkt, so diese ganze Organisationssache und Teamführung, das liegt mir gut und das kann ich irgendwie. Habe dann in der Rechtsenglisch-Vorlesung im Jurastudium.
Wo hast du studiert? In Berlin auch?
Genau, an der FU.
FU. Hm.
Da habe ich den Christoph kennengelernt, mein Kompagnon bei TLGG. Und der hat mich dann angesprochen. Wir sind auch relativ schnell zusammengezogen als WG. Und der hat mich dann irgendwann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, bei einem Online-Gaming-Unternehmen mitzuarbeiten, wo er auch so neben dem Studium gearbeitet hat im Online-Marketing und dort so Messebetreuung machen will und überhaupt so Projektmanagement für Projekte. Und da dachte ich mir auch, klar, probiere ich mal aus.
Und so ein Jurastudium, habe ich gehört, das ist aber überhaupt nicht auslasten. Ne? Das schafft man erstmal gut nebenbei.
Genau, das war alles so nebenher.
Ja.
Man braucht ja auch Geld während des Studiums.
Richtig.
Und dann habe ich dort gearbeitet und gemerkt, es hat mir viel Spaß gemacht. Also das kann ich gut, das macht Spaß. So Messe, Events, Projektmanagement, ich bin so Planungsstäbchen.
Orga.
Das ist super, das ist genau mein Ding. Und dort war dann auch der Bontam, das ist der dritte Gründer von TLGG. Wir haben dann festgestellt, okay, dieses Gaming-Umfeld ist schon sehr, sehr speziell. Das sind sehr spezielle Leute, die...
Was willst du denn damit sagen?
Nun, ich gehe nicht am Wochenende in den Wald und spiele so Sachen in Kostümen nach. Finde das unheimlich faszinierend.
Aber das ist ja Rollenspiel, ist ja nicht
genau,
Gaming.
Aber das waren so diese Games, um die es dort ging. Und das war nicht so unsers. Also eine Zeit lang total lustig, aber dann wird es auch ermüdend.
Das Faszinierende des Neuen darf man dann feststellen als das Nicht-Eigene.
Richtig, genau. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das, was wir hier für Frogstar so erfolgreich machen im Online-Marketing, dieser ganze Bereich Social Media war 2007, 2008 noch sehr, sehr neu in Deutschland. Das können wir auch für andere Kunden machen.
Aber woher habt ihr das Know-how gehabt damals? Also nur weil du Jura studierst und gut organisieren kannst, heißt das, ne? Das heißt nicht, dass du sozusagen digital fit bist.
Nein, absolut nicht. Also dieser ganze Know-how-Bereich, den haben wir uns drauf geschafft durch Blogs lesen, durch die Sachen benutzen, die es so gibt. Also so Facebook benutzen, Entwicklerblogs lesen, was es da nicht alles gibt. Also sehr viel aus den USA und das haben wir uns dann halt so angeguckt und verstanden und gedacht, okay, das ist ja gar nicht so schwer zu verstehen, aber warum machen das so wenig Marken in Deutschland? Und daraufhin haben wir dann eben angefangen, mal Agentur zu spielen, wie ich es gerne sage.
Wann habt ihr angefangen zu spielen?
2008.
Und direkt unter TLGG?
Genau, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr war der erste Name, der uns eingefallen ist.
Wie Robby, Tobi und das Flievertyp.
Genau,
ne? So
oder TKKG oder
richtig,
so.
Ja.
Genau, also.
Ja, die drei Fragezeichen wäre auch noch. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch die drei Ausrufezeichen, gibt es auch. Das ist, glaube ich, das weibliche Äquivalent zu den drei Fragezeichen.
Aha, okay.
Habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja.
Okay. Also schon auch ein Name, der ein bisschen für, weiß nicht, Albernheit und Leichtigkeit und so steht. Ein bisschen verrückt.
Ja, wir haben halt nicht drüber nachgedacht. Wir dachten, okay, das ist jetzt halt was, lass uns das so nennen, dann ist es eben da. Und wie gesagt, also es hat sich am Anfang so angefühlt wie Agentur spielen. Und wir haben dann ein Büro gemietet und saßen da eine Zeit lang auf so Bierkästen und hatten unsere ersten Meetings auch auf Bierkästen, weil wir uns gar keine Tische leisten konnten. Und dann haben wir halt so angefangen mit unseren Laptops und losgelegt.
Aber das Studium heißt, ist dann über die Wupper gegangen?
Ja, das war komisch, weil irgendwann nach so einem Jahr TLGG oder anderthalb Jahren TLGG kam dann so ein Brief und da stand dann Zwangsexmatrikulation. Ich dachte mir, ach krass, stimmt, ich bin ja noch im Jurastudium eingeschrieben. Aber da dachte ich mir, oh, okay.
In der Zeit, als ihr das aufgebaut habt, noch dazu gekommen, GZSZ zu gucken?
Das war immer. Also
ja?
Das war immer nebenher. Also da hatten Christoph und ich auch so ein gemeinsames Ritual und haben das immer aufgezeichnet. Und Christoph ist dann eingeschlafen, den hat es nicht interessiert. Aber ich musste immer GZSZ gucken.
Es gibt so ein Online-Video bei YouTube, wo du ganz ernsthaft über dein Phantom von GZSZ sprichst.
Also du siehst mich jetzt auch nicht lange.
Nein, es ist so, ich habe ein bisschen Sorge auch gerade, weil ich gerade so denke, jetzt bin ich auf die Füße getreten.
Ich bin ein ernsthafter Fan.
Was fasziniert dich daran?
Das ist wie so ein anderer Freundeskreis hinter so einer Fernsehscheibe. Also ich verfolge das wirklich seit 25 Jahren. Ich habe da fast jede Folge geguckt und verbinde mich einfach mit diesen Charakteren. Und es ist schön, nach Hause zu kommen und irgendwas zu haben, wo man Kopf ausschalten kann und einfach runterfahren kann. Und das ist für mich GZSZ.
Ich habe in einem Interview mit dir gelesen, da erzählst du auch, dass du eigentlich gerne BKA-Beamtin geworden wärst, ja, und dass du angeblich in diesem Test, den die dann machen, als zu stressresistent einsortiert wurdest.
Mhm. Genau, also zu stressresistent.
Wie ist man zu stressresistent?
Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß, dass ich sehr stressresistent bin. Ich wusste nicht, dass es ein zu stressresistent gibt für so Polizei-BKA-Beamte. Keine Ahnung. Es hieß dann aber auch, dass es so ein Synonym dafür ist, dass die Frauenquote derzeit zu hoch ist.
Okay.
Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Also.
Weißt du heute, was dich selbst antreibt? Also du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich relativ im Reinen mit dem, was du gemacht hast. Weißt du heute, was dir wichtig ist? Ist dir das klar?
Mir ist sehr klar, was mir wichtig ist. Und mir ist auch sehr klar, wo ich meine Prioritäten, sei es so im Alltag, im Kleinen oder eben so im Leben im Ganzen hinsetzen muss.
Aber war das immer so oder ist das ein Lernprozess, dass man irgendwann merkt, ah, jetzt bin ich einen Weg gegangen und jetzt denke ich da nochmal drüber nach und sortiere mich und merke, ah, das ist eigentlich schon das, was mir wichtig ist und dann justiere ich vielleicht noch mal ein paar Dinge.
Die Dinge, die mir wichtig sind, die ändern sich ja nicht. Also das sind ja so konstante Faktoren, die eigentlich immer gleich sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Familie, zum Beispiel Freunde und mein ganzes näheres Umfeld und dann eben meine Firma auf der anderen Seite.
Wir haben vorher schon kurz geredet, da hast du gesagt, dass du jetzt grob, weil ich gefragt habe, wie viel Stunden arbeitest du denn, hast du gesagt, ja so schätzungsweise irgendwie 60.
Mhm.
Wie kriegst du das dann unter einen Hut? Also viel Freunde sehen wird ja irgendwie schwierig sein. Und nicht alle der 160 Mitarbeiter werden jetzt enge Freunde sein, wo man denkt, ah, ich sehe meine Freunde im Job.
Nee, genau. Aber das ist halt, ich glaube, der Schlüssel dazu ist eine sehr gute Organisation. Also ich bin wahnsinnig durchgeplant und durchgetaktet, so wie im Privaten auch. Also es gibt einen Kalender, der weiß über Wochen hinweg, was ich wann mache. Also so langfristige Planung und dann eben auch so Organisation sind da so der Schlüssel, glaube ich.
Belastet das dich nicht manchmal? Ihr seid ja auch in einer Branche tätig, die sehr, also an Kreativität und auch Flexibilität ein bisschen zu wertschätzen weiß. Jetzt guckst du in deinen Kalender und weißt vielleicht, okay, bis Ende Oktober ist der voll.
Ah, den habe ich ja gemacht. Also den.
Ja, das heißt ja nicht, dass ich trotzdem manchmal belastend sein kann, im Sinne von, oh, das kommt jetzt alles.
Nee, weil es ja alles Sachen sind, die schön sind, die mir Spaß machen und wo ich auch Lust drauf habe und wo ich will, dass die auch stattfinden. Deswegen gucke ich nicht in meinen Kalender und denke, um Gottes Willen, so viel zu tun, Hilfe, wie soll ich das alles schaffen? Weil es ja schöne Sachen sind.
Du hast Nachwuchs oder ihr habt Nachwuchs als Paar,
genau.
Ein Kind, sag mal, irgendwie alt?
Luzi ist jetzt 16 Monate.
Torben, Luzi und die...
Firma heißt Luzi, das ist ein großer Unterschied.
Genau, und das passt. Wenn Mama viel unterwegs ist?
Das passt ganz gut, ja. Also ich habe einen Tag die Woche, wo ich Homeoffice mache und meine Wochenenden sind mir ziemlich heilig und das passt gut. Also besser, als ich vorher auch dachte.
Du hast vorhin gesagt, du bist mit deinem Leben soweit in Ordnung. Gibt es trotzdem einen Fehler, den du in letzter Zeit gemacht hast, den du als solchen identifizieren würdest? Du darfst ehrlich sein, wir sind unter uns.
Ja,
ich baue dir noch eine Brücke.
Ich würde dir gerne eine schöne Geschichte erzählen.
Soll ja auch nicht geflunkert sein.
Ja, nee, aber eine schöne Geschichte zu einem Fehler. Ach, das liegt wahrscheinlich an meiner Person, dass ich selten so zurückgucke und denke mir, oh, da
ist. Du bist keine Haderin, ne? Du haderst nicht mit dem, was war.
Überhaupt nicht. Also diese Leichtigkeit und Positivität, das ist ja auch eine Sache, die mich ausmacht und die ja genauso auf die Agentur auch übertragen wird. Und deswegen, welche Fehler habe ich in letzter Zeit gemacht? Ich habe bestimmt Fehler gemacht, aber ich weiß sie nicht mehr.
Okay, anders gefragt, was würden deine Mitarbeiter sagen, was du in letzter Zeit am Fehler gemacht hast?
Oh, wir als Agentur haben, glaube ich, gerade ziemlich viel richtig gemacht. Wir hatten gerade 9. Geburtstag, hatten eine Spitzenparty und deswegen ist die Stimmung gerade auch so schön. Und die Frage bringt mich leider auch nicht zu einem
anderen Ergebnis.
Nee, aber da gibt es bestimmt Mitarbeiter, wenn die das hören, sagen die, oh, Frenzy,
blinder Fleck.
Ignorante Kuh.
Ja, blinder Fleck. Weißt du, da hättest du sie gestern mal sehen sollen hier.
Ja, genau.
Ja, als wir darüber geredet haben, ob wir hier die Kaffeemaschine anschaffen oder sowas.
Ja.
Hätte ja sein können.
Ach, schade. Kann ich dir keine richtige Antwort geben.
So ist es. Mhm. 9 Jahre seid ihr alt. Jetzt genau. Hast du vorhin gesagt, auf Bierkästen hat es dann sozusagen angefangen. Ab wann hattet ihr das Gefühl, anderthalb Jahre später bist du zwangsexmatrikuliert worden? Mhm. Das war auch das, wo es dann sozusagen schon Fulltime für dich als Job war? Für
alle genau, drei. Genau. Also das war gefühlt jetzt rückblickend immer Vollzeit seit Beginn der Gründung.
Wann habt ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt?
Das war ziemlich lange. Also ich glaube, wir haben da anderthalb, zwei Jahre für gebraucht, ehe wir die erste Mitarbeiterin hatten. Die war lange Zeit schon als Freelancerin bei uns. Und wir hatten so eine große Scheu, die erste Mitarbeiterin anzustellen.
Weil?
Naja, so Verantwortung und oh je, da steht da noch jemand auf der Payroll und will monatlich Geld haben. Schaffen wir das überhaupt? Deswegen haben wir da ganz lange für gebraucht.
Hat sich das für dich geändert? Ihr habt heute 160, hast du vorhin, glaube ich, gesagt. Oder 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Verantwortung ist ja nicht kleiner geworden.
Nee, die ist um ein Vielfaches größer geworden. Aber jetzt mache ich mir das natürlich nicht mehr so bewusst, weil es ist so ein Alltag, ein Agenturalltag, der stattfindet. Da stehst du dann nicht da und denkst dir, oh, kann ich die alle bezahlen, weil es einfach gut läuft.
Milestones für euch in den 9 Jahren?
Gab viele Milestones. Also
zum Beispiel?
Wir haben jedes Jahr unsere Struktur innerhalb der Agentur geändert. Wir haben uns immer wieder neue langfristige Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen. Und wir mussten halt mit dem Markt mitwachsen. Also unser Markt ist sehr, sehr schnelllebig. Unsere Kunden sind sehr oder haben große Ansprüche im Bereich Digitalisierung. Und da eben mitwachsen zu müssen, haben wir immer wieder festgestellt, dass die Agentur auch da mitwachsen muss und wir uns verändern müssen. Also da gab es immer wieder so Veränderungs-Change-Prozesse bei uns intern.
Typischer Kunde mit einem typischen Anforderungsprofil an euch?
Jetzt heute? Heute kommen Kunden zu uns, die mit dem bestehenden Geschäftsmodell stagnieren und in anderen Bereichen wachsen wollen bzw. müssen. Also wir denken uns für unsere Kunden neue Geschäftsmodelle aus, die im Bereich Digitalisierung stattfinden.
Das heißt, irgendwo eine digitale Paywall einziehen, was dahinter liegen kann, App-Entwicklung.
Genau, Kooperationen oder ein Kauf von Startups, dort Investments zu gehen.
Wirklich auch zu fragen, wo investiere ich strategisch?
Richtig, natürlich.
Was kaufe ich mir ein?
Genau, wie kann ich mein ganzes Geschäft erweitern? Womit kann ich zukünftig Geld verdienen?
Plus sowas wie, keine Ahnung, auch Pflege und Beratung, Instagram-Account, Facebook-Account. Bei vielen Unternehmen sieht es ja immer noch relativ schwierig aus.
Genau, also das ist die andere Seite der Agentur, das ist die Kreativagentur von TLGG, die dann eben Facebook-Kanäle, Instagram-Kanäle von beispielsweise BMW betreut, global.
Ja. Ihr habt euch 2015, ich glaube, ihr sagt selbst, verpartnert. Ja. Man könnte auch sagen, ihr habt es verkauft.
Richtig.
An Omnicom.
Genau.
Weil
wir international werden.
Omnicom ist wer? Warum ist das ein Partner für euch?
Omnicom ist die weltweit zweitgrößte Werbenetzwerk und 79.000 Mitarbeiter. Und wir haben die Vision, weltweit führende Agentur für digitales Business zu werden und brauchten da einen Partner, der uns da eben beschleunigt, um schnelleres Wachstum hinzukriegen, um international wachsen zu können. Und das funktioniert besser, wenn du schon einen Partner hast, der dort ist.
Das heißt, nur um das zu begreifen, die haben euch drei Geschäftsführer was bezahlt und damit seid ihr sozusagen in deren Organigramm reingekommen.
Nun, wir hatten einen sehr, sehr langen Auswahlprozess. Mit wem können wir so eine Partnerschaft eingehen? Das dauerte, glaube ich, anderthalb Jahre. Haben wir uns den Markt angeguckt, wer ist für uns spannend und hatten natürlich vorher auch schon so Angebote vorliegen und sind dann eben so durch einen Auswahlprozess auf die Omnicom gekommen und haben geguckt, welche Art von Kunden haben die, welches Portfolio haben die schon bei sich in dem ganzen Werbenetzwerk und haben den dann für den richtigen Partner auserwählt.
Die haben euch drei als Geschäftsführer sozusagen wieder eingesetzt bzw. belassen.
Genau.
Pfuschen die viel rein?
Die pfuschen im Alltag gar nicht mit rein. Also es gibt, natürlich mussten wir unsere Finanzabteilung aufbauen, weil es sehr viel...
Ihr müsstet endlich mal Buchhaltung machen.
Genau. Endlich mal anfangen, die Buchhaltung zu machen. Aber wir mussten halt so Finanzabteilung aufbauen. Aber das ist auch das Einzige, was sich so geändert hat. Im Alltag greifen die nicht ein und wir müssen nicht ständig Rückfragen machen. Also das ist sehr, sehr unauffällig. Und wir gucken, wo wir eben Partnerschaften dann eingehen können. Wir haben im letzten Jahr haben wir TLGG in New York gegründet und da so eine bestehende Infrastruktur zu haben, ist schon wahnsinnig hilfreich.
Viel da?
Ich persönlich nicht. Also ich bin nicht die Reisende. Sondern geschäftlich reisen ist nicht so meins. Das macht dann mein Partner Christoph.
Das heißt, du bist aber zuständig zum Beispiel für Personalauswahl. Jetzt seid ihr in den vergangenen Jahren ja gewachsen und du hast vorhin sowas gesagt wie, hey, ihr erklärt ja anderen, wo zukünftig Geld verdient werden kann. Mhm. Wie findet ihr dafür die richtigen Mitarbeiter? Die müssen ja eigentlich euch auch noch einen Schritt voraus sein, damit ihr das Gefühl habt, den mit ins Boot zu holen, da habe ich einen Vorteil von. Also wie sucht und wie findet ihr?
Wir suchen auf ganz unterschiedlichen Plattformen immer da, wo wir vermuten, dass die Leute dort sind, die wir brauchen.
Noch ein Beispiel. Also ich hab eine Stellenanzeige habe ich mal mitgebracht von euch.
Ja.
Da sucht ihr einen Senior Creative. Mhm. Das steht, in einem anderen Leben wärst du vielleicht Erfinder oder Erfinderin geworden oder bist es sogar schon in diesem. Du skizzierst Lösungen, wo andere noch Analyse-Tools nachschlagen und du teilst dir gern, verrätst deine Tricks und begleitest andere auf ihren Lösungswegen. Weil du im Team am besten bist, machst du dein Team zum Besten. Du hast und schaffst Exzellenzkompetenz online wie offline, anfassbar wie virtuell in Wort und Bild und Skript.
Großartig,
dein
oder?
Dein Text?
Nicht mein Text. Nicht
so,
mein Text.
Wer bewirbt sich da?
Viele Leute. Also wir haben sehr, sehr viele Bewerbungen und da eben die richtigen rauszufinden, ist dann so der ganze Bewerbungsprozess, der bei uns eben intern stattfindet.
Aber worauf achtest du? Sagen wir mal, dir sitzt jetzt wirklich einer gegenüber. Ne? Hier Anforderungsprofil kann man irgendwie erfüllen.
Ja.
Ihr sucht so ein bisschen mehr als einen Berufsanfänger. Ne? 4 Jahre Berufserfahrung. Ihr sucht viel Erfahrung und Leidenschaft. Die Stellenanzeige sagt auch in der Art und Weise sowas wie, hey, wir sind auch ein hipper Laden, wo du dich einkaufst. Mhm. Aber worauf achtest du, wenn dir wirklich dann einer gegenübersetzt und du sagst, hey, als Chefin, ich treffe jetzt die Entscheidung, den nehme ich.
Ich gucke, welche Projekte hat der oder diejenige schon gemacht? Was gibt es da für eine tatsächliche Praxiserfahrung? Und wie nah sind die Projekte an denen dran, womit wir uns so beschäftigen? Das ist so der eine Teil. Die Auswahl oder die Entscheidung würde ich nie allein treffen. Da ist ein Team um mich rum. Und bei uns gibt es dann einen Gelbcheck. Das heißt, ist der Mitarbeiter wirklich zu TLGG passend? Kann der uns fühlen? Kann der uns so ergänzen? Das ist nochmal wahnsinnig wichtig für unsere Kultur.
Wie sieht der Check aus? Also was wollt ihr da wissen oder wie macht ihr das?
Ein Mitarbeiter, der nicht den direkten Bedarf hat, jemanden einzustellen, weil er für ein Projekt dringend Unterstützung braucht, wird mit demjenigen Kaffee trinken gehen und so ein Gespräch außerhalb von Projekten führen, außerhalb vom Lebenslauf, sondern das ist sehr, sehr viel Bauchgefühl natürlich und das machen Mitarbeiter, die schon viele Jahre bei uns sind, die verstanden haben, wie TLGG funktioniert, wie flexibel man beispielsweise sein muss und die machen den Gelbcheck dann mit dem Bewerber.
Sag mal eine Größenordnung, ohne jetzt sozusagen die Bewerberliste kaputt zu machen, aber was zahlt ihr einem Senior Creative, wenn der wird ja mit Vorstellung kommen und ihr habt Vorstellung. Sag mal eine Größenordnung.
Größenordnung für du. Du, ich glaube,
uns
wir zahlen.
So gut.
Wir zahlen marktgerecht, würde ich sagen. Also,
ich meinte ja eine Zahl.
Ja, kann ich dir nicht sagen.
Weil du nicht willst oder weil es nicht war? Also, ist nicht schlimm, wenn
alles gut. Ich weiß es gerade nicht.
Okay.
Nee.
Du hast vorhin zweimal selbst das Wort Frauenquote fallen lassen. Im Sinne von, ne, beim Aufsichtsrat spielte das eine Rolle und an der anderen Stelle poppte es vorhin nochmal auf. Wichtig für dich ganz persönlich?
Nee, also ich mache da keinen Unterschied, ob da eine Bewerberin oder ein Bewerber vor mir sitzt. Mir geht es um die Projekte. Also für mich spielt es im Alltag keine Rolle.
Und im großen Kontext, wenn wir jetzt so Richtung Konzerne und so weiter denken, wo ja einfach Frauen unterrepräsentiert sind?
Ja, leider. Also leider brauchen wir eine Frauenquote.
Ah, du hältst das schon für das richtige Instrument?
Ja, aus Zwang heraus, weil sich einfach nichts entwickelt hat und so die Vergangenheit gezeigt hat, dass sich da nichts entwickeln wird. Deswegen so eine vorgeschriebene Frauenquote zu haben, ist leider notwendig. Aber ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren einfach nicht mehr drüber reden müssen. Und genauso die Leute keinen Unterschied da machen, ob da ein Mann oder eine Frau vor mir sitzt. Also, ja.
Ein perfekter Arbeitstag für dich sieht wie aus?
Ah, perfekter Arbeitstag. Ich komme sehr entspannt im Büro an, weil ich schon nur so 9:30, um 9, 9:30 hatte eine schöne Autofahrt mit guten Nachrichten und lauter Musik. Dann komme ich im Büro an, schnapp mir mein Wasser, setze mich an den Schreibtisch und lese Mails und arbeite so Sachen ab. Dann habe ich so, weiß ich nicht, ein paar Meetings so hintereinander weg mit Kollegen und gehe dann in die Mittagspause mit der gelben Gefahr, mit Bontam und mache dann weiter Meetings, Mails und komme so relativ pünktlich raus, sodass ich mit meiner Tochter noch Abendbrot essen kann.
Das heißt, pünktlich raus ist sowas wie dann 5:30, 6:00, damit das mit dem Abendbrot noch passt.
Genau.
Das heißt, Zufriedenheit siehst du auch aus dem Abarbeiten, guten Abarbeiten von Dingen.
Ja, effizient und nicht irgendwie so zeitverschwendend. Also das muss immer produktiv und effizient sein. dann fühle ich mich wohl.
Eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova. Frenzi Kühne ist zu Gast. Inspiration kriegst du woher?
Durch sehr viel Lesen, durch sehr viel Reden mit meinen Kollegen und mit Christoph mich austauschen.
Weil Christoph bei euch der Kreativkopf ist?
Genau, also der ist so CEO, würde man klassisch sagen. Und der ist einfach ein unglaublich heller Kopf. Ja.
Lesen? Was? Du?
Also sehr viel so Blog-Sachen, Sachen, die so in meiner Timeline bei Facebook erscheinen, aus meinem Netzwerk. Und ich lese auch gerne Zeitschriften, aber dann eher so im privaten Bereich.
Welche?
Na, sowas wie die Mom, die Brigitte Mom oder mal eine Wired oder so Zeitschriften, die einem halt so über den Weg laufen.
Ja. Was müssen wir digital auf dem Schirm haben, was in den nächsten, weiß ich nicht, 5 oder 10 Jahren, von mir aus auch nur 2 Jahren, auf uns zukommt?
Mhm. Ganz spannend ist jetzt das Thema Sensorik. Also Sensorik im Sinne von, wie können Geräte miteinander sprechen? Ich mache da immer sehr gern das Mülltonnenbeispiel. Man klebt einen Sensor an die Mülltonne und man muss nicht mehr diesen leidigen Weg gehen, heute ist Mittwoch, ich muss die Mülltonne rausstellen vor die Tür, sondern die Mülltonne sendet dann an das Abfuhrunternehmen, hey, ich bin voll, hol mich ab. Und das passiert dann nicht einmal in der Woche, sondern das kann auch häufiger passieren oder die setzen mal 2 Wochen aus. Und da bieten sich halt unheimlich viele Sachen an oder Parkraumbewirtschaftung. Du klebst halt an den Bürgersteig einen kleinen Sensor ran, der weiß dann, okay, da ist ein Parkplatz frei, ich gebe ins Navi ein, ich möchte dort und dorthin und der fährt mich nicht zu dem Ziel, sondern zum nächsten freien Parkplatz in der Nähe. Und das ist halt so für die Industrie sehr, sehr spannend, weil niemand weiß, wer wird denn in Zukunft an welcher Stelle womit Geld verdienen. Da ist halt das Feld noch nicht verteilt und da ist es sehr, sehr spannende Zukunft.
Das heißt, Sensorik ist so ein bisschen die Technik. Von der Idee dahinter ist es sowas wie Alltagserleichterung, sowas wie individuell und bedarfsgerecht.
Genau, einfach ein Service, klar, ein zusätzlicher Service, der das Leben und den Alltag einfacher macht.
Deine persönlichen Pläne für die nächste Zeit sehen wie aus?
Ja. So weitermachen, wie ich es gerade mache.
Bisher war das Leben super. Warum sollst du was ändern?
Ganz genau.
Gibt es mal ein Projekt, von dem du sagst, da hättest du richtig Bock drauf? Egal mit welchem Kunden, aber das ist was dich richtig inspirierend und spannend.
Also für mich persönlich ist es ja gerade genau jetzt der Fall. Also diese Aufsichtsratsgeschichte ist sowas komplett Neues für mich. Ich lerne da gerade unheimlich viel. Ich verstehe unheimlich viel. Und das ist so genau dieses Projekt, was so meine neue Herausforderung war. Und das ist mega spannend gerade.
Letztes Mal Komfortzone verlassen, wann? Weil du vorhin mal gesagt hast, Komfortzone verlassen gehört schon auch dazu.
Ja, genau zu diesem Zeitpunkt, als ich gefragt worden bin, möchte ich das machen, dachte ich mir schon, okay, das heißt dann ganz, ganz viel Mittelpunktssachen und so präsentieren müssen und das ist nicht meins.
Obwohl du ja nicht schüchtern wirkst, um es mal vorsichtig
zu sagen. Nee, aber sowas, also ich rede nicht gern vor vielen Menschen und ich wusste genau, okay, das wird es dann implizieren und deswegen habe ich mir gesagt, okay, jetzt bewusst aus der Komfortzone rausgehen, du musst damit was machen.
Gewählt bist du für 5, ne? Bis 2022.
Genau.
Frenzi Kühne, jüngste Aufsichtsrätin eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland bei Freenet, hast TLGG mitgegründet als Agentur, bis heute noch Chefin mit davon, mit 2 anderen, warst heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Das Ganze könnt ihr nachhören. Bei uns im Internet, deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr die herbekommt. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.